guten Morgen. Vergegenwärtigen wir uns, wie immer zu Beginn, wovon in der vergangenen Woche die Rede gewesen ist. Wir hatten uns den Innovationsschub angesehen, den das Rechtsdenken im Umkreis der Verfassungsrevolutionen Ende des 18. Jahrhunderts dadurch erhält, dass tatsächlich das Motiv einer Volkssouveränität in positiv statuierte Verfassungstexte Einzug hält. Wir kannten das Motiv schon etwas vorher, Sie erinnern sich Rousseau, aber es ist natürlich ein gewaltiger Schritt, dass das auf der Ebene der Rechtstexte selbst sich dann wiederfindet. Es ist ein Schritt, mit dem sich zum einen das politische So-Sein von Staaten stark verändert, also die Verfassung im Sinne von Zustand sozusagen, der politische Zustand der Welt oder in den betroffenen Regionen, sagen wir mal, verändert sich und auch in den Regionen, die Zeuge dieser Veränderung sind. Es ist die Bevölkerung, die Nation zunächst an die Bevölkerung, der nun explizit die Regierung zusteht, zumindest idealtypisch. Die Regierung soll also Selbstregierung sein. Was sich ebenfalls verändert, ist der Status des Rechts. Sofern dieses Recht nun nicht nur etwas ist, das die vernünftigen Regeln, die Grundgesetze, die Fundamental Laws einer Regierung festschreibt, sondern sofern das Recht nun, und das ist neu, sich ausdrücklich als Medium von Selbstregierung und als Medium der Herstellung einer solchen Selbstregierung versteht. War die Form Recht in der Epoche der Staatsräson Instrument und Bindegewebe eines Staatswesens, das der souveräne Regent sozusagen mittels der Stimme des Gesetzes regiert, so verwandelt sich die Form Recht nun, wenn nämlich idealtypisch jetzt das Volk selbst der Souverän ist, zusätzlich in eine Art Selbstverständigungsmittel, in dem das Gesetz immer auch die Stimme der Regierten ist und der Gesetzgeber als ein Wir jetzt sozusagen mit sich selbst spricht oder jedenfalls ein Stück weit mit sich selbst spricht. Und dies tut er vor einem neuen allgemeinem Publikum, nämlich dem Forum der Menschheit überhaupt. Sie erinnern sich auch an dieses Pathos der Allgemeinen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Einerseits dieses Wir, das hier das Wort ergreift, pathetisch neu das Wort ergreift, andererseits aber auch das neue Forum, das in diesem Format der Deklaration geschaffen wird. Hier spricht das Volk sozusagen vor dem Forum der Menschheit überhaupt. Wir hatten eben diese Details an der pathetischen Form der Deklaration untersucht, die als sozusagen Typ von Rechtstext für die Revolutionszeit typisch ist. Die Deklaration zeigt die ganze Ambivalenz dieses Schemas der Selbstgesetzgebung. Auch das hatten wir uns angesehen. Das Recht selbst, vertreten durch das Verfassungsrecht, installiert hier nicht nur eben in der idealtypischen Weise politische Herrschaft als Selbstregierung, sondern es wird auch zu einem subjektiven Ausdruck. Es kommt ein spezifisches Ausdrucksmoment hinein, Ausdruck einer neuen pathetischen Gesetzgeberschaft, in der sich gleichsam die authentische Autorschaft des Volkes dokumentiert. Wobei, und das ist auch interessant, die unterdrückte Bedürfnisnatur des Volkes und der Wille des Volkes zu den entscheidenden Größen werden. Und das heißt, hier kommt etwas anderes mit ins Spiel, als nur eine ganz allgemeine, formale, politisch oder mit der Menschheit selbst assoziierte Rationalität. Es ist also mehr als die bloße sozusagen Vernünftigkeit des Volkes, die sich hier meldet. Es ist der Wille, das Begehren, das Bedürfnis. Darin liegt ein Unterschied zu Kant, zur Idee einer Vernunft selbst, die sich in der Form des rechtsstaatlichen Gesetzes dokumentiert. Der Wille des Volkes tritt auf der Linie Rousseaus als authentischer und berechtigter an ein Wir von Bedürfnissen gebundener, sozusagen subjektiv-objektiver Ausdruck auf den Plan Und das ist etwas anderes als die kantische Autonomiefigur, in der es doch eher so etwas, sagen wir mal, wie eine anonyme Vernunftsache war, die hier im Gesetz ihre Form findet, vielleicht auch eher als ihren Ausdruck. Zum neuen Pathos jener modernen, ich sage einmal, jener autorschaftlich strukturierten Verfassungen gehört neben der entsprechenden Präambel und dem zentralen inhaltlichen Merkmal, nämlich ausführliche Bürgerrechtskataloge, konsequenterweise übrigens auch eine Aufwertung der Schriftlichkeit, des Buchstabens des Gesetzes, das dieses Pathos in besonderer Weise verkörpern soll. Namentlich im revolutionären Frankreich können wir phasenweise eine regelrechte Sakralisierung des Verfassungstextes beobachten. Die Verfassung sei der Katechismus des Menschengeschlechts, heißt es etwa im Blick auf die Revolutionsverfassung. Die Verfassung sei heilig oder sie sei das Evangelium des Tages. Das sind so mächtige Diskursbrocken sozusagen aus dem direkten Umfeld der Revolution. Ich hatte in der vergangenen Vorlesung insbesondere auf den Status der Deklaration und der deklarationsartigen Präambeln und Grundrechtspostulate in den amerikanischen und französischen Revolutions- und Volkssouveränitätsverfassungen aufmerksam gemacht. Ich ergänze, dass zu diesem Verfassungstyp auch die Verfassungen der Länder Bayern, Baden-Württemberg und Baden, nein, nicht Baden-Württemberg, Baden und Württemberg aus den Jahren 1818 und 1819 gehören, sowie die Verfassungen und Verfassungsentwürfe des Vormärz, die alle so etwas wie Grundrechtskataloge enthalten und vom selben sozusagen autorschaftlichen Typ sind. Dieses politische Pathos der feierlichen Deklaration der Grundrechte, ganz vorne dran am Text der Verfassung, verschwindet allerdings dann im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder. Nicht zuletzt angesichts der Erfahrung, dass die realpolitische Wirkung der allgemeinen Deklarationsformeln gegen Null tendiert. Die stehen da so vorne dran, aber wie man weiß, sah die sogenannte Verfassungsrealität durchaus ganz anders aus. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts, so kann man diesen Verzicht auch wieder auf dieses Pathos lesen, zeigt sich, dass es letztlich viel wichtiger ist, in den einzelnen Elementen der Staatsorganisation eine starke Rechtsposition des Bürgers zu verankern, als diese vorweg zu erklären. Es ist also zunehmend wichtiger, mit den Mitteln des Rechts tatsächlich konkret und effizient für die Freiheit der Person, des Eigentums, der Gewerbe, des Glaubens, der Presse, der Bildung und so weiter Maßnahmen vorzusehen. Sowie, ganz wichtig, justizielle Gleichheit und Durchsetzbarkeit der Rechte zu garantieren. Das ist ein interessanter Punkt, da könnte man jetzt auch, gibt es auch natürlich, sozusagen Geschichte der Installierung von Grundrechten jenseits ihres Deklariertseins schreiben. Und diese Geschichte geht eigentlich bis heute, sofern zum Beispiel die Weimarer Verfassung zwar einen wuchtigen Grundrechtskatalog enthielt, aber keine gerichtliche Durchsetzbarkeit vorsah. Also noch im Grunde auch Spuren dieses deklaratorischen Verständnisses von Bürgerrechten hat. Und wir kennen heute eine definitiv andere Organisationsform mit dem Bundesverfassungsgericht, das tatsächlich direkte Klagen aus Grundrechtsansprüchen eröffnet, also die Verfassungsbeschwerde, die sogenannte, für den einzelnen Bürger. Das ist eine verblüffend neue Errungenschaft. Also deswegen galt das Grundgesetz nach dem Krieg als ein ganz besonders modernes Verfassungskonstrukt, wegen dieser hundertprozentigen Aufmerksamkeit auf das Problem der Einklagbarkeit von Grundrechten. Bei uns stehen sie auch vorne dran, aber sie haben eben verbunden mit diesen justiziellen Instrumenten, die dazu gehören, einen deutlich anderen Status als diesen vorweg sozusagen postulierten, mehr im Sinne eines Ausdrucks, sondern einer generellen Absichtserklärung oberhalb des Rechts. Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 wie auch die französische Verfassung von 1875 enthielten im Zuge dieser Entwicklung zunächst mal weg vom Verfassungspathos keine Grundrechtskataloge vergleichbarer Art mehr. Das pathetische Wir des Volkes ist also nicht in bruchloser Art und Weise zur Sprache der modernen Gesetzgebung geworden. Und zwar wohl tatsächlich nicht nur, weil man die Grundfreiheiten der Revolutionsbürger schnell wieder einschränken wollte im Laufe des 19. Jahrhunderts, sondern eben, weil eine Wirksamkeit der Formrecht durch die bloße Unmittelbarkeitsgeste, durch dieses Pathos der Willenserklärung keineswegs automatisch geschaffen ist. Ein freier Bürgerstaat, so mag man bilanziert haben, entsteht nicht, indem das Volk gleichsam wie Gott am Anfang der Schöpfung der Welt durch eine flammende Rede eine neue Ordnung herstellt. Ein Staat entsteht, also vielleicht ein demokratischer Rechtsstaat, entsteht eher auf technische Weise, und auch die Volkssouveränität muss eher technisch garantiert werden, durch ein optimales Arrangement im Wechselspiel von Institutionen, weniger also, könnte man vielleicht pauschal sagen, im Stile Rousseaus und eher etwa im Stile Montesquieus. Sie erinnern sich an diese vermittelnden Kräfte, die für Montesquieu das Entscheidende und auch die entscheidende Leistung des Rechts waren. Mit der Rechtstheorie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel hatten wir uns dann in der vergangenen Woche die vielleicht reflektierteste der deutschsprachigen Antworten auf die revolutionäre Phase um 1800 angesehen. Lassen Sie mich das Bild des Aufbruchs unter den deutschsprachigen Zeugen der Revolution noch ein bisschen ausmalen, jenseits dessen, was letzte Woche vorgestellt wurde, einfach damit nicht der Eindruck entsteht, als stünde Hegel beispielsweise so ganz allein da. Auch andere Romantiker, auch die Brüder Schlegel, auch Georg Forster, auch Fichte und Schelling haben von der revolutionären Aufbruchsstimmung erfasst, sich gegen die transzendental-philosophische Perspektive Kants gewendet und die Sache der Freiheit emphatisch mit einem Ja zur Veränderung verknüpft. Wobei die Vernunft dann gleichsam die Fronten wechselt. Sie steckt nicht in der Gesetzlichkeit des bereits vorhandenen Staates, sondern sie wäre dasjenige, was ein künftiges Gemeinwesen, ein Staat der Freiheit, erst zu schaffen und auch einzurichten hätte. In diesem Sinne macht sich etwa Johann Gottlieb Fichte schon ganz früh den Ton der Revolution zu eigen. 1788, also ein Jahr nach dem Sturm auf die Bastille, sogar ein Jahr vorher, also mit Blick auf die USA, muss man dann sagen, schreibt er eine Schrift namens Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europens, die sie bisher unterdrückten. Ich zitiere: Den Körper des Menschen zu unterjochen, ist euch ein leichtes, schleudert er da nämlich den Fürsten entgegen. Ihr könnt seine Füße in einen Stock, seine Hände in Fesseln legen. Ihr könnt allenfalls durch Furcht des Hungers oder des Todes ihn verhindern zu reden, wenn er nicht reden soll. Aber ihr könnt doch nicht immer mit dem Stocke oder mit Fesseln oder mit Henkersknechten gegenwärtig sein. Fichte kritisiert den Ständestaat, die Subordination, also die Unterdrückung der Stände, als eine Art grausamer, künstlicher Maschine. Die Metapher der Unterdrückung passt da auch gut dazu. Zitat nochmal. Im Innern drückte der Souverän auf das, was ihm am nächsten stand, dieses wiederum auf das, was zunächst unter ihm war, und so bis auf den Sklaven herab, der das Feld anbaute. Jede dieser Kräfte drückte wieder nach oben herauf, und so erhielt sich durch das mannigfache Spiel der Maschine und durch die Elastizität des menschlichen Geistes, der es belebte, dieses sonderbare Kunstwerk, das in seiner Zusammensetzung gegen die Natur sündigte. Was Fichte in diesem Bild einer naturwidrigen und vernunftwidrigen Mechanik entgegensetzt, ist ein um die sinnlichen Bedürfnisse, um die Notwendigkeit einer Kultur der Sinnlichkeit erweiterter Vernunftstaat à la Kant, könnte man sagen. Also mit diesem Stichwort, da wird gegen die Natur gesündigt in dieser repressiven Maschinerie des Feudalstaats, verbindet er dann die Forderung, eine Kultur der Sinnlichkeit verbunden mit einer Idee vom Vernunftstaat, müsse an dessen Stelle treten. 1808, also zur Zeit, als Napoleon nicht nur Frankreich wieder in ein Kaiserreich verwandelt hatte, sondern auch Deutschland besetzt hielt, baut Fichte diesen Ansatz aus und plädiert für eine Art Erziehungsstaat als deutschen Weg zu einer Verwirklichung der Ziele der Französischen Revolution. Das Rechtsgesetz spielt hierbei eine zentrale Rolle als Inkarnation der Vernunft, aber auch, und damit ist diese kleine Verschiebung oder vielleicht auch nicht kleine Verschiebung gegenüber Kant deutlich, als historisches Medium der Freilegung und Beförderung der selbsttätigen, freien Natur des Menschen. Fichte spricht vom Naturrecht und meint damit eine Mischung aus formaler Vernunftnatur, aber auch dem konkreten, natürlichen Bildungstrieb des Menschen. Eine künftige Verfassung soll nicht nur formal vernünftig sein, sondern auch dem reellen, dem empirischen Selbstbewusstsein und Handeln den Weg frei machen. Der Staat, den Fichte vor diesem Hintergrund schließlich entwirft, hat freilich einigermaßen utopische und auch rigide Züge. Ich schildere da jetzt nicht allzu viele Details, vielleicht kennen Sie einige Stichworte. Fichtes utopischer Staat ist einer ohne Gewaltenteilung. Stattdessen ist seine Vorstellung, dass ein sogenanntes Ephorat der Weisen die Exekutive kontrollieren soll. Die Ephoren repräsentieren den unmittelbaren Willen des Volkes. Sie können Staatshandeln suspendieren. Sie haben also eine Art Vetorecht und sollen dadurch als ein negatives Prinzip das positive Staatshandeln organisch ausbalancieren. Das ist eine etwas seltsame Konstruktion und Sie merken auch negativ, positiv, also da steckt sehr viel an philosophischer Investition drin, dass ein Staat auf diese Weise dann auch in positiv, also negativ-positiv, organisch ausgeglichener Weise funktionieren kann. Aber es ist ein experimentierfreudiger Ansatz, auch wieder in diesem Zeichen einerseits einer vernunftrechtlichen, deutlich von Kant geprägten Herkunft und andererseits eben diesem Aufbruch im Zeichen der Freiheit hier des Bildungstriebs. Man sieht allerdings auch hier, wie der Versuch einer Stabilisierung des Verhältnisses von geschichtlichem Wandel und Vernunft bei Fichte eher auf das Modell eines idealen rechtlichen Rahmens für einen organischen, entwicklungsfähigen Zustand abzielt, als auf einen Wandel der Rechtsvernunft selbst. Eben dies aber, und das hatte ich in der vergangenen Woche versucht zu zeigen, ändert sich mit dem radikalen, in gewisser Weise deutlich tiefer gelegten Geschichtsdenken Hegels. Hegel macht sich nicht nur über sozusagen die richtige Formatierung des rechtlichen Rahmens für eine Entwicklung in Freiheit hinein Gedanken, sondern verändert das gesamte Verständnis der Rechtsform und auch der Rechtsvernunft im Zeichen dieser neuen dynamisierten Perspektive. Hegel stellt das Verwirklichungsproblem jedes vernünftigen Rechts in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Und damit eben mit diesem Stichwort Verwirklichung, Fragezeichen, geraten Freiheit und Vernunft in ein neues Verhältnis zueinander. Freiheit ist bei Hegel in dem Sinne kein realistischer Begriff, als von Freiheit zu reden eine Spannung mit ins Spiel bringt, die die Formrecht, auch wenn die Rechtsform vernünftige Züge trägt, die die Formrecht dennoch nicht einzulösen vermag. Das Freiheitsproblem schießt gleichsam über die Wirklichkeit aller Vernunft, die wir aufbieten können, hinaus und fordert eine Vernunft, die erst noch erfunden werden will. Das Wirkliche ist vernünftig. Und wo es uns noch nicht vernünftig genug ist, da treibt die Geschichte gleichsam aus sich heraus den Geist voran, den Geist auch als den rechtsetzenden Geist, den erfinderischen Geist, den Geist als die Kraft einer noch ausstehenden Vernunft, welche die Verwirklichung einer momentan noch unrealistisch erscheinenden Freiheit wäre und sein sollte. Mit dieser Perspektivierung schlägt bei Hegel die Kraft der Geschichte als einer alles erfassenden und nichts gleichlassenden Dynamik des Wandels gleichsam auf die Vernunftform und die Rechtsform selbst durch. Die Geschichte, die Sache der unverwirklichten Freiheit, die Unmöglichkeit einer in sich konfliktfreien Vernunftverfassung der Gegenwart, diese Geschichte des Geistes als Freiheitsfortschritt, treibt das Recht, die Politik und auch die offene Aufgabenstellung des Gemeinwesens, den Staat, gleichsam vor sich her und auf jeden Fall voran, im Medium der Geschichte voran. Wir hatten uns diesen allgemeinen Schwung des Hegelschen Denkens und auch seine Rechtsdefinition beim letzten Mal angesehen. Hegels Ausgangspunkt ist nicht die gesetzliche Vereinigung der Willen, sondern der Wille, sofern er frei ist. Und Hegel definiert, Sie erinnern sich, das Rechtssystem ist das Reich der verwirklichten Freiheit. Nämlich das Reich dessen, was bisher an Freiheit verwirklicht werden konnte. So kann man das lesen. Und das heißt, eine Rechtsphilosophie ist zum einen stets über diese Verwirklichungsfrage, die sozusagen das noch Uneingelöste in der Verwirklichungsfrage auf Zukunft verwiesen. Sie hängt aber gleichwohl, wenn sie vom Recht redet, das Recht ist das Reich dessen, was bisher an Freiheit verwirklicht werden konnte, sie hängt an diesem Bisher. Sie kann nur Kind ihrer Zeit sein. Sie ist, Sie erinnern sich an das berühmte Zitat, eine Eule der Minerva, die in der Dämmerung der Gegenwart ihren Flug beginnt und in gewisser Weise nur ihre eigene Blindheit gegenüber der in den Spannungen des gegebenen herandrängenden Zukunft einbekennen kann. Gerade in den Grenzen, in dem noch Ausstehenden des von ihr Festgestellten, im Recht wirklich Möglichen, weist jede Rechtsphilosophie, und sei es indirekt, aber doch auch schon wieder über sich selbst hinaus. Allerdings nur, muss man mit Hegel ergänzen, wenn sie das, was ist, also die Gegenwart, ganz besonders ernst nimmt und genau beschreibt und genau zeigt, wo da sozusagen die Unmöglichkeiten stecken und nicht im großen Sprung versucht, gleich irgendeine ganz andere Zukunft zu entwerfen. Das war die durchaus auch kritische Stoßrichtung Hegels gegen die schwärmerischen Großutopien, die sozusagen gleich beim Übermorgen ansetzen. Sehen wir uns unter diesem deutlichen Vorläufigkeitsvorzeichen, dass Hegel an die ganze Möglichkeit der Rechtsphilosophie heftet, unter diesem dialektischen Vorzeichen, heute Hegels Vorschläge in Sachen Strafrecht, Sozialrechts- und Staatsrechtstheorie mindestens in Umrissen an. Wir hatten ja beim letzten Mal nur Hegels allgemeinen Rechtsbegriff und eben genau diesen Schwenk, der darin liegt, diese Dynamisierung angesehen. Hegels Zielrichtung ist, wie gesagt, die historisch konkrete Verwirklichung von Freiheit. Hegel geht dabei von einem Rechtsbegriff aus, in welchem er die Freiheit nicht nur mit der allgemeinen Form der Vernunft, sondern mit dem Willen verknüpft, wobei dann die gesellschaftlichen Umstände, das bloß Subjektive dieses Willens, gleichsam in Freiheit aufheben und ausbilden sollen, was Subjektivität heißen kann unter bestehenden Verhältnissen. Das heißt, der Wille, der da mit dem Recht verknüpft wird oder mit den Freiheitsforderungen auch, dieser Wille ist ein Wille im Wachsen sozusagen, in Ausbildung seiner selbst. In selbstbewusste sittliche Bezüge hinein wächst dieser Wille und wächst bürgerliche Kapazität der beteiligten Individuen. In selbstbewusste sittliche Bezüge hinein, in denen der Einzelne sich findet und in denen er frei und glücklich werden kann, der Idee nach. Möglichst frei und möglichst glücklich. Ähnlich wie Kant denkt Hegel Freiheit als Selbstgesetzgebung. Nur, sofern Hegel beim Willen und beim Willen, der sich historisch verändert, der historisch wachsen kann, der sozusagen reifer werden kann, ansetzt, ist es so, dass was bei Kant gleichsam top-down, modern gesprochen, durch Einsicht funktionieren soll, bei Hegel bottom-up entworfen wird, als einen allmählichen, konfliktreichen Prozess der konkreten sozialen Verwirklichung der Freiheit des Einzelnen im Zuge des sich Ausbildens eines immer angemesseneren Miteinanders des Zusammenlebens. Das ist ein Prozess, der als historischer Prozess konfliktreich, langsam abläuft und einer, der tendenziell immer nur annäherungsweise gelingt. Wir stecken mittendrin in diesem Prozess. Hegels Theorie von Schuld und Strafe ist vor diesem Hintergrund geradezu eine Umkehrform des Strafrechts von Kant. Sie erinnern sich, ich hatte das kurz erwähnt, Kants Republik sieht drakonische Strafen vor, erstaunlich drakonische Strafen. Kant hat dafür eine Begründung, der Verbrecher ignoriert ja die Verpflichtungsstruktur der Vernunft. Er ist ab einem gewissen Punkt gleichsam ein hoffnungsloser Fall. Er stellt sich außerhalb der Menschheit. Der Straftäter muss daher nach Kant als unmündig behandelt werden. Je nach Delikt kann er sogar getötet und zur Sklaverei verurteilt werden. Auch Hegels Staat sieht nun zwar durchaus strenge Strafen vor. Jedoch ist die Begründung eine vollständig andere und es ist eine Begründung, die definitiv die Todesstrafe und jede andere irreversible Maßnahme ausschließt. Das schreibt Hegel auch und setzt sich mit dem Todesstrafenproblem offensiv auseinander. Hegel stellt dem Einzelnen die Freiheit, das Gesetz zu ignorieren, ausdrücklich frei. Der Wille des Verbrechers ist ein freier Wille. Dabei setzt Hegel an, ein Wille, den das Strafrecht nicht gutheißen muss, den es aber in der Strafe und in der Art der Ausgestaltung der Strafe als Teil der Freiheit des Menschen anerkennt. In der Strafe antwortet das Recht gleichsam darauf, dass es verletzt worden ist. Es versucht, sich Geltung zu verschaffen und es verlangt seinerseits als Gesetz vom Straftäter Anerkennung. Das Gesetz stößt jedoch nicht den Schuldigen aus dem Reich der Vernunftfreiheit heraus. Das Strafgesetz straft eben daher stets nicht mehr als nötig und es straft endlich, also begrenzt, zeitlich begrenzt beispielsweise, setzt also immer wieder neu darauf, dass der Täter das Vernunftgebot irgendwann aus freien Stücken anerkennt. Lassen Sie mich diesen Punkt besonders herausheben, denn hier korrespondieren Hegels Überlegungen mit den sehr konkreten Vorschlägen von Paul Anselm Feuerbach, dem wahrscheinlich scharfsichtigsten und liberalsten deutschen Strafrechtstheoretiker des 19. Jahrhunderts. Übrigens nicht zu verwechseln mit Ludwig Feuerbach. Der ist zwar verwandt mit Paul Anselm, aber deutlich jünger und hat nach Hegel eingesetzt mit also anders gelagerten philosophischen Überlegungen, der war kein Jurist. Das Problem des Bösen darf nicht aus der Menschheit heraus definiert werden. Es ist nichts, dessen sich die Vernunft gleichsam entledigen könnte. Das ist der Grundgedanke beider, Feuerbachs und Hegels. Die Moralität und das Böse wurzeln vielmehr in der Innerlichkeit, der Subjektivität und in der Freiheit des sich absondernden Willens. Sie lassen sich im Grunde von der Figur der Willensfreiheit nicht trennen. Das ist Hegels Überlegung. Wo nicht die Freiheit auch Freiheit zum Bösen sein darf, da ist sie nicht wirklich Freiheit, sondern wäre gleichsam nur so etwas wie eine gedrosselte Freiheit. Sie würde quasi nur unter pädagogischem Vorzeichen erteilt. wenn sie als Freiheit zugesprochen wird, aber keine als Freiheit zum Bösen nicht ernst genommen würde. Insofern ist das Böse der Testfall der im Hegelschen Sinne wirklichen Freiheit. Das Gesetz darf nicht zur Moralität zwingen. Es kann nicht mehr als darauf spekulieren, dass es dem Individuum irgendwann gelingt, Distanz zu diesem eigenen Willen zu nehmen und sozusagen aus Freiheit hineinzuwachsen in das Reich einer zivilisierteren Form von Vernunft, die dann auch durchaus Selbstdisziplin, Selbstverpflichtung und so weiter umfassen kann. Der Ursprung des Bösen überhaupt liegt in dem Mysterium, das ist dem Spekulativen der Freiheit ihrer Notwendigkeit aus der Natürlichkeit des Willens herauszugehen und gegen sie innerlich zu sein, schreibt Hegel in der Rechtsphilosophie. Das könnte man so übersetzen, dass der Ursprung des Bösen überhaupt in gewisser Weise vom Ursprung der Freiheit überhaupt nicht zu trennen ist und dass es so etwas wie ein spekulatives Mysterium ist, das aus dieser gemeinsamen Wurzel in gewisser Weise auch der Wille entstehen kann, dessen Pointe gerade daran liegt, dass die Freiheit sozusagen frei gegen auch ihre eigene Möglichkeit, Böses zu tun, optiert. Und da hinein darf sich eben nicht sozusagen das Sittengesetz von oben kommend einmischen, sondern das muss seinerseits wiederum aus Freiheit geschehen. Es folgt nach diesem Zitat eine Überlegung, die darauf hinausläuft, dass Moralität nichts anderes als eine in diesem Sinne stets fragile, in die Freiheit gestellte, umkämpfte und in gewisser Weise vielleicht auch verlierbare Sache sein kann. Die Innerlichkeit eines Willens, der sich selbst in die Pflicht nimmt, kann sich nur gegen die natürlichen Willensbestimmungen der Begierde, Triebe, Neigung etc. bilden. Aber sie kann sich auch nur ganz frei bilden, also auch sozusagen frei von der Nötigung einer Pflicht, die als Pflicht im Falle des Nichtfolgens sanktioniert. Und das wäre bei Kant der Fall. Von diesen Begierden, Trieben und so weiter, schreibt Hegel, heißt es nun, dass sie gut oder auch böse sein können. Aber indem der Wille sie in dieser Bestimmung von Zufälligkeit, die sie als natürliche haben und damit die Form, die er hier hat, die Besonderheit selbst, selbst zur Bestimmung seines Inhalts macht, so ist er Allgemeinheit, als dem inneren Objektiven des Guten, welches zugleich mit der Reflexion des Willens in sich und dem erkennenden Bewusstsein als das andere Extrem zur unmittelbaren Objektivität, dem bloßen natürlichen Eintritt, entgegensetzt. Der Satz ist sehr kompliziert. Ich lese ihn mehr so als Kostprobe, als dass wir ihn genau auseinanderlegen müssen. Und so ist, das folgert Hegel, diese Innerlichkeit des Willens böse. Der Mensch ist daher zugleich sowohl an sich oder von Natur als durch seine Reflexion in sich böse. Mit dieser Seite der Notwendigkeit des Bösen, so Hegel dann weiter, ist ebenso absolut vereinigt, dass dieses Böse bestimmt ist als das, was notwendig nicht sein soll, das ist, dass es aufgehoben werden soll. Nicht, dass jener erste Standpunkt der Entzweiung überhaupt nicht hervortreten solle. Er macht vielmehr die Scheidung des unvernünftigen Tieres und des Menschen aus, sondern dass auf ihm nicht stehen geblieben und die Besonderheit nicht zum Wesentlichen gegen das Allgemeinste festgehalten, dass er als nichtig überwunden werde. Ferner bei dieser Notwendigkeit des Bösen ist es die Subjektivität als die Unendlichkeit dieser Reflexion, welche diesen Gegensatz vor sich hat und in ihm ist. Zitat Ende. Der Witz der Sache ist, dass Hegel hier ich drücke das mal so positiv aus, den Mut hat, das Problem des Bösen ganz in die Frage der freien Willensbildung hineinzusenken und sogar so weit zu gehen, zu sagen, in der Reflexion ist der Mensch ein Stück weit mit Notwendigkeit böse und die Frage der Überwindung ist zwar in Gestalt der, sozusagen der Freiheitsdynamik hineingelegt. Aber sie ist keine, die an irgendeiner anderen Stelle verhandelt werden kann, als in der Willensbildung des Individuums selbst, also in der Subjektivität selbst. Das war eine längere Passage, der Sie anmerken, wie Hegel den Weg der Vernunftfreiheit zu sich selbst zu einer Frage der konkreten Umstände und Bedingungen machen will. Denn das ist auch klar. Die Frage, warum jemand böse bleibt, ist keine, die man durch irgendeinen Mangel an sittlicher Einsicht oder dergleichen relativ schnell beantworten kann, sondern es geht dann um die konkreten Umstände, inwieweit diese Überwindung für ein Individuum überhaupt möglich ist. Also diese Überwindung hin zum Allgemeinen, zum Sozialen, in dem das Böse gut aufgehoben sein kann. Aus der Einsicht, dass es die in die Subjektivität selbst eingesenkte Natur des Bösen ist, dass der Mensch es wollen kann, aber nicht wollen muss, böse zu sein, wird eine Frage danach, wie denn die politischen und sozialen Verhältnisse beschaffen sind, in denen die Freiheit des Einzelnen mit den Gesetzen des Zusammenlebens vereinbar sein soll. Eben diese Verbindung von Möglichkeit des Einzelnen, Freiheit so wahrzunehmen, dass sie die Notwendigkeit des Bösen aufhebt, und den äußeren Verhältnissen, die eben das auch möglich machen müssen, nennt Hegel Sittlichkeit. Die Sittlichkeit ist die Idee der Freiheit als das lebendige Gute, das in dem Selbstbewusstsein sein Wissen, Wollen und durch dessen Handeln seine Wirklichkeit hat, der zur vorhandenen Welt und zur Natur des Selbstbewusstseins gewordene Begriff der Freiheit. Ende des Zitats. Unter dieser Überschrift Sittlichkeit betrachtet Hegel zunächst, das ist auch so eine Systemschrift, diese Rechtsphilosophie, also geordnet in Kapitel und schrittweise, als ein aus dem anderen entwickelt, betrachtet Hegel, und die Reihenfolge ist jetzt nicht trivial, er betrachtet zunächst die Familie, danach die über die Familie hinausgehende Polizei, also die Strukturen der äußeren Versorgung und die sozialen Verbände, Kooperationen wie Vereine, Berufsstände oder politische Vereinigungen. Und erst in einem dritten Schritt, sozusagen der Frage nach den sittlichen Verhältnissen, erst in einem dritten Schritt kommt Hegel von da aus zur Frage nach einer einheitlichen Fassung für all dieses. Einer Fassung, die alles noch einmal mittels eines öffentlichen Rechts umschließen kann. Und das ist dann die Frage nach dem Staat. Der Einzelne und die anderen, die Familie, dann die Polizei im Sinne der Sicherung der äußeren Versorgung sowie die Vereinigungen und schließlich der Staat. Auch hiermit wird wiederum das Soziale, wie ich da eben so etwas flapsig gesagt hatte, bottom-up, also von unten nach oben aufgebaut und nicht ein Staat konzipiert als sozusagen Ordnung, die ganz oder gar nicht von oben kommt oder sozusagen aufs Ganze gesehen so wie ein Block entworfen, entschieden, beschritten, geschaffen werden müsste. Hegels Staatstheorie in dieser Stufigkeit, in dieser genealogischen Perspektive, Familie, Vereinigungen, dann Staat, ist wahrscheinlich der umstrittenste Punkt der Hegelschen Rechtsphilosophie überhaupt. Der Grund: Hegel optiert nicht für ein Volkssouveränitätsmodell nach Rousseau oder für irgendeinen Freiheitsstaat nach fichtischem Vorbild, sondern er optiert für eine Monarchie. Der Staat sei nicht mit der bürgerlichen Gesellschaft zu verwechseln, so lautet Hegels Argument. Er sei vielmehr eine objektive Einheit, die auch symbolisch in einer Spitze verkörpert sein muss. Diese Rolle der symbolischen oder vielleicht sollte man auch besser sagen, der anzeichenhaften Verkörperung einer Einheit, dieser Rolle dient das Vorhandensein eines Monarchen. Eine Exekutivgewalt hat dieser Monarch im Hegelschen System freilich nicht. Hegel malt ihn vielmehr ausdrücklich als eine Art Anti-Souveränitätsfigur. Also so nennt er es nicht, aber so wird er ausgemalt. Der Monarch kann dumm sein, das schreibt Hegel ausdrücklich. Er soll sogar die echten Schwächen eines ganz normalen Menschen haben. Und er hat praktisch nicht viel mehr zu tun, als die ihm vorgelegten Gesetze zu unterzeichnen. In ihm verkörpert sich der Wille des Volkes, das in Kooperationen, also in kleinen, wir würden heute sagen Basisgruppen, Vereinen, Verbänden und so weiter, bereits organisierten Volkes im Staat, und vielleicht sollte man hinzufügen, in Ansehung und im Bewusstsein der begrenzten Möglichkeiten des Staates, im Staat dennoch ein Ganzes zu sein. Obwohl so viele Verbände, Kooperationen und so weiter die eigentlich lebendige Ebene im Staatswesen sind. Volkssouveränität als eine Konstruktion, die das Volk in einen Gegensatz gegen die im Monarchen existierende Souveränität bringe, das sei, so Hegel, ein verworrener Gedanke. Das Problem, das er mit der Volkssouveränität hat, ist also genau das Problem dieser doppelt belichteten Funktion. Einen Souverän zu konzipieren, der exekutiv oder sonst wie als Souverän fungiert, und andererseits den Unterworfenen zum Souverän zu erheben. Also ein in sich gegensätzlicher, verworrener Gedanke aus Hegels Sicht. Bei Hegel hat das dann eher so einen Pyramidencharakter, bei dem diese Schlusssteinfunktion der Souverän, ohne dass er die Fiktion einer Volkssouveränität irgendwie realisieren muss, einnimmt. Ohne eine Spitze, ohne jemanden, der das Ich will des Staates, der Einheit des Ganzen, gleichsam der Form nach vollziehen kann und mit seinem Namen signieren, ohne eine solche Spitze sei die formlose oder allenfalls lose gefügte Masse eines Volkes eben kein Staat. Ich denke, die entscheidende Eigentümlichkeit dieses seltsamen Plädoyers für die konstitutionelle Monarchie ist neben diesem Prinzip von unten nach oben diejenige, dass Hegel uns diese letzte Spitze, diese Person des Monarchen, ganz ausdrücklich nicht als eine Gestalt der Vernunft präsentiert. Überhaupt sieht Hegel den ganzen Staat nicht als ein Vernunftgebäude. Also er sieht ihn als ein Vernunftgebäude, aber er bricht dieses Bild. Es haftet dem Staat etwas von einem dunklen und geheimnisvollen, vielleicht sogar altertümlichen und unleserlichen Zeichen an. Das drückt Hegel in einer markanten Metapher aus, auf die ich hier ausdrücklich hinweisen will. Bei Hegel erscheint letztlich nur das Prinzip Staat unumgänglich, sozusagen nur das Prinzip Einheit, das aber eben nicht einfach nur postuliert sein darf, sondern, jetzt sind wir wieder bei der Verwirklichung, das konkret lebendig verwirklicht sein muss, eben in der Gestalt dieses Monarchen. Jetzt zu dem Punkt dieser Metapher, von der her man deutlich sagen kann, hier geht es nicht um eine ungebrochene Vernunftfigur. Ich zitiere, auch wieder aus der Rechtsphilosophie: Der Staat muss als ein großes architektonisches Gebäude, als eine Hieroglyphe der Vernunft, die sich in der Wirklichkeit darstellt, betrachtet werden. Alles, was sich also bloß auf Nützlichkeit, Äußerlichkeit und so weiter bezieht, ist von der philosophischen Behandlung auszuschließen. Dass nur der Staat, der sich selbstbestimmende und vollkommen souveräne Wille, das letzte sich entschließen ist, begreift die Vorstellung leicht. Das Schwere ist, dass dieses Ich will als Person gefasst werde. Wenn überhaupt ein Staat, dann muss es dieses verwirklichte Selbst des Staatswillens geben und einen Namen, der es verkörpert. Vielleicht kann man so Hegels Überlegung zusammenfassen. Überhaupt ist der Staat aber zwar in dieser Hinsicht verwiesen auf Vernunft, aber eben nicht ein transparentes Vernunftgebäude, sondern als Staat eine Hieroglyphe der Vernunft. Das ist diese Metapher der Hieroglyphe, also der ganz schwer nur entzifferbaren Schrift, in der sozusagen die Form eigentlich in sich für eine Dunkelheit sorgt, die mit dem inneren Sinn des Buchstabens kollidiert oder mit dem im inneren Sinn, durch den inneren Sinn des Buchstabens auch nicht aufgehoben werden kann, weil Hieroglyphen dieses Tiefe und Rätselhafte haben. Der Staat ist im besten Falle immer nur und niemals mehr als eine Hieroglyphe der Vernunft, ein solches dunkles und archaisches Schriftzeichen der Vernunft. So könnte man diesen Gedanken ein wenig zuspitzen und würde damit betonen, dass es eine bereits durchaus rechtskritische und staatskritische Perspektive ist, mit der Hegel selbst operiert, auch wenn er hier für die Monarchie optiert. Aber eben durch die Begründung kriegt es diese durchaus distanzierte rechts- und staatskritische Perspektive. Und eben das ist die Perspektive, die sich mit der politischen Philosophie nach Hegel, derjenigen, die an Hegel angeschlossen hat, noch verstärkt. In der Tat, und damit bewegen wir uns jetzt schon in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, hat Hegels Rechts- und Geschichtsphilosophie gewaltige Wirkung gehabt. In vielen Aspekten. Bezogen auf das Strafrecht, bezogen auf diesen Freiheitsgedanken und dieses Recht, dieses philosophisch eindrucksvoll ausbuchstabierte Freiheitsmotiv, das auf Dynamisierung von Wirklichkeit hinausläuft. Auch, was dieses kontroverse Thema Staat angeht, Monarchie, Fragezeichen, und in anderen Aspekten. Auf einen komme ich gleich noch. Hegel hat gewirkt sowohl in Verbindung mit den gescheiterten deutschen revolutionären Bestrebungen des Vormärz, also man könnte sagen auf der Straße und in den Köpfen auch später noch von Verfassungsvätern. Er hat aber auch gewirkt in kritischer Auseinandersetzung mit den restaurativen Staatsbildern derer, die nach Napoleon zurück zum Feudalismus wollten. Da gab es auch heftige Debatten im 19. Jahrhundert, und diese restaurativen Theorien, Staatskonzeptionen und Politiken, das ist auch ein ganzes Spektrum, auf das ich leider, weil ein Semester doch sehr begrenzt ist, nicht ausführlicher eingehen kann. Ich werde versuchen, in der nächsten Vorlesung da ein bisschen was anzudeuten, aber das ist also ein breites Feld von interessanten, allerdings nicht nachhaltig wirksamen Theorien. Beispielsweise gibt es aggressive Ständestaatsdenker, die tatsächlich weit zurück wollen, historisch hinter das, wofür die Revolutionen standen. Beispielsweise, um einen Namen zu nennen, Karl Ludwig von Haller. Es gibt etwas spezifischer auf die Gemütslage des 19. Jahrhunderts zugeschnitten, insofern könnte man sagen moderner, schwärmerisch nationalstaatliche, staatsromantische Vorstellungen vom Staat als Organismus und dergleichen. Da könnte man nennen Julius von Stahl. Also das sind Ansätze, mit denen Hegelianer sich dann anlegen und sozusagen in Kontroversen gehen. Wir müssen uns aber eine bestimmte, und zwar gerade eine diesseits jetzt des Staatsrechtsthemas im engeren Sinne gelegene Pointe der Hegelschen Rechtsphilosophie ansehen, um zu begreifen, worin gerade für die besonders radikalen Staatskritiker die eigentliche Sprengkraft von Hegels Ansatz lag. Sie lag nicht in dem Monarchie-Thema. Sie lag interessanterweise auch nicht wirklich in diesem Gedanken sozusagen der Korporationen, der Verbände, der politischen Vereinigungen als eigentlich dynamischem Element im Gemeinwesen, als eigentlicher Raum von Sittlichkeit, könnte man sagen, sondern sie lag noch einmal in einem etwas anderen Aspekt. Hegel behandelt nämlich in den Grundlinien der Philosophie des Rechts die bürgerliche Gesellschaft. Es gibt da eine extra Überschrift, die heißt die bürgerliche Gesellschaft, und er behandelt sie als ein Gefüge, das in diesen genealogischen Schritten gedacht, für sich genommen noch nicht den Namen Staat verdient, weil es an dieser Einheit eines gemeinsamen öffentlichen Rechts und eines in einem gemeinsamen souverän verkörperten Ganzen fehlt. Die bürgerliche Gesellschaft ist ein Gefüge, das für sich genommen noch nicht den Namen Staat verdient, das sich vor allem um die Frage der Deckung der äußeren materialen Bedürfnisse dreht und auch historisch herausgebildet hat, um diese äußeren Bedürfnisse zu decken. Und das ist Hegels Diagnose, in sich eine ungute Dialektik enthält, dieses Gefüge der bürgerlichen Gesellschaft. Und zwar ist die bürgerliche Gesellschaft insofern eine problematische, eine problematische Formation, die im Staat aufgehoben werden muss, sofern in der bürgerlichen Gesellschaft jeder erst einmal für sich selber sorgt. Und dadurch, dass hier jeder an die Deckung seiner äußeren Bedürfnisse primär denkt, droht hier Verelendung. Es droht ein, Zitat, Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzweise, die von sich selbst als die für ein Mitglied der Gesellschaft notwendige reguliert. Zitat Ende. Also, die bürgerliche Gesellschaft als bloße bürgerliche Gesellschaft ist strukturell ein Gefüge, in dem dieses Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzweise, wie Hegel das ausdrückt, mit sich bringt. Der Grund für diese ungute Dialektik ist eine Beschränkung der bürgerlichen Gesellschaft auf dieses bloße System der Bedürfnisse, um das sie sich kümmert. Also eine Beschränkung auf die Fragen des Materiellen, des bloßen, besonderen Wohls des Einzelnen. Verallgemeinert man lediglich die auf äußere Bedürfnisse bezogenen ökonomischen Belange der Subjekte, so hält das Gemeinwesen sich im Grunde noch diesseits eines echten Sozialbezugs oder auch einer wirklichen Gemeinschaft. Das ist Hegels Befund. Und etwas flapsig bleibt dann eine Formation übrig, in der es bloß der Profit ist, der zählt. Wenn die bürgerliche Gesellschaft, schreibt Hegel im Paragraph 243 seiner Rechtsphilosophie, wenn die bürgerliche Gesellschaft sich in ungehinderter Wirksamkeit befindet, so ist sie innerhalb ihrer selbst in fortschreitender Bevölkerung und Industrie begriffen. Durch die Verallgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen durch ihre Bedürfnisse und der Weisen, die Mittel für diese zu bereiten und herbeizubringen, vermehrt sich die Anhäufung der Reichtümer, denn aus dieser gedoppelten Allgemeinheit wird der größte Gewinn gezogen, auf der einen Seite, wie auf der anderen Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse. Womit die Unfähigkeit der Empfindung und des Genusses der weiteren Freiheiten und besonders der geistigen Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt. Für diese Klasse, die an die Arbeit gebunden ist, müsste man ergänzen. Ende des Zitats. Die Armut und der Druck, mit dem der Pöbel entsteht, ein Pöbel, Hegel greift diesen Begriff durchaus ironisch auf, ein Pöbel, der die Ehre nicht hat, seine Subsistenz durch die Arbeit zu finden und doch seine Subsistenz zu finden, als sein Recht anspricht. Das sind, so Hegel, Fragen, die die moderne Gesellschaft bewegen und quälen. An der fraglichen Stelle setzt er noch hinzu, durch diese ihre Dialektik wird die bürgerliche Gesellschaft über sich hinausgetrieben. eben an dieser Diagnose die Verallgemeinerung einer Vergemeinschaftungsform, in der es bloß um die Deckung der äußeren Bedürfnisse geht, sorgt für Elend, für Ungleichverteilung, für auf der einen Seite immer größeren Gewinn, auf der anderen Seite eine immer größere Abhängigkeit, ein Absinken unter das Subsistenzniveau. Eben an diesem Punkt haben linkshegelianische Kritiker des Besitzindividualismus und der bürgerlichen Gesellschaft angesetzt. Kritiker, die das im 19. Jahrhundert nicht nur in England, sondern auch in Frankreich und in den deutschen Ländern, wenn auch in Deutschland mit gewisser Verspätung, rapide wachsende Elend nicht nur der Landbevölkerung, sondern eben auch der Industriearbeiterschaft politisieren wollten. Sozialismus und eine Revolution als Folge von Kapitalismus und Industrialisierung. Das sind die Stichwörter, mit denen an Hegel angeknüpft wird, an diese Passagen in der Rechtsphilosophie. Diese Forderungen stammen schon nicht erst von den Junghegelianern Karl Marx und seinem Mitstreiter Friedrich Engels, sondern diese Forderungen, Sozialismus und Revolution, diese Forderungen waren als Konzeptbegriffe durch die französischen Saint-Simonisten, durch die Arbeiterbewegung um den englischen Sozialrevolutionär Robert Owen, durch Fouriers Vision eines sozialistischen Gemeinwesens, der Phalanstère, schon bekannt geworden. Also es brodelt in Europa an verschiedenen Stellen unter diesem Vorzeichen einer Kritik des Besitzindividualismus und also jetzt in Hegels Begriff der bürgerlichen Gesellschaft. Nach Deutschland werden solche Überlegungen mit einer gewissen Verzögerung importiert, aber die Mitteilung über die Verhältnisse auch in den anderen Ländern kursieren und wichtig geworden für die Philosophie und für die Begriffsprägung ist namentlich ein Buch des Hegelianers Lorenz von Stein. Also es sind jetzt alles Hegel-Schüler, die an dieser Diskussionsfront sozusagen mitdiskutieren. Das Buch von Steins heißt Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreich. Es ist erschienen im Jahr 1842 und machte in der Diskussion der Hegelianer den Sozialismus wie auch den Kommunismus, also diese beiden Ismen, bekannt. Moses Hess und Karl Marx setzten hier unmittelbar nach und begründeten 1845 einen wissenschaftlichen Sozialismus bzw. einen philosophischen Kommunismus, mit dem sie endgültig über die aus ihrer Sicht immer noch viel zu philosophische und viel zu wenig materialistische Perspektive Hegels und auch der Junghegelianer um sie herum hinausgehen wollten. Datieren werden Sie wahrscheinlich jetzt reflexhaft sowieso alle das Kommunistische Manifest als politisches Programm, formuliert von Marx und Engels, das 1848 erschien und tatsächlich als sozusagen parteigeeignetes Programmpapier fungieren soll. Eine einschlägige frühere, stärker philosophisch akzentuierte Schrift zum Thema stammt von Marx. Und hier können wir wieder eine ganz gute Verknüpfung zu Hegel herstellen. Die Schrift heißt Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie und kommt aus dem Jahr 1844. Zentrale Punkte der Differenz, an denen Marx sich in diesem Text zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, ist nicht lang, insofern lesenswert als auch von der Tonlage her ein interessanter Text, also sehr schmissig, kräftig, polemisch gegen Hegel gewendet, auch sehr politisch, ein bisschen wie diese Fichte-Passage, die ich vorgelesen hatte, also mit einem starken, bildhaften Gehalt und einem dramatischen oder dramatisierenden politischen Pathos, sehr schmissig geschrieben. Zentrale Punkte, an denen sich Marx von Hegel lossagt und überhaupt vom Hegelianismus in dieser Schrift sind erstens das Verhältnis von Gedanken und Welt. Also wenn man so will, in hegelschen Begriffen gesprochen, erneut dieses Problem der Verwirklichung. Wir sind, schreibt Marx, philosophische Zeitgenossen der Gegenwart, ohne ihre historischen Zeitgenossen zu sein. Also wir werden nicht geschichtlich, wir sind bloß philosophisch und gutieren sozusagen bloß, was in unserer Gegenwart passiert, ohne wirklich historisch zeitgenössisch zu sein. Damit meint Marx nicht zuletzt die Revolutionen, denen die deutschen Intellektuellen aus seiner Sicht nur nachdenken, anstatt deren Teil zu sein. Die deutsche Philosophie ist die ideale Verlängerung der deutschen Geschichte, schreibt Marx auch. Und ideal darf man hier durchaus so ein bisschen ironisch lesen, also ideal auch im Sinne von abgehoben, idealistisch, Ideen fixiert. Es wird bloß gedacht, herumresoniert und nicht gehandelt. Marx bezichtigt die gesamte hegelianische Linke des Idealismus, wie er ja später in einem Vorwort zu Das Kapital auch erneut mit demselben Unterton die Mystifikationen kritisiert hat, die die dialektische Methode in Hegels Händen erlitten habe. Die allgemeinen Bewegungsformen der dialektischen Entwicklung stehen bei Hegel auf dem Kopf, heißt es da, also auch wieder sozusagen ideenlastig sind sie bei Hegel. Und Marx setzt fort, man muss sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken. Soweit also der eine Vorwurf, den Marx artikuliert, Mystik, Idealismus, ein gedankenlastiges und handlungsscheues Verhältnis zur Welt. Zweitens und eigentlich in der Hauptsache zielt Marx in der Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie dann aber gegen das hegelsche Bild vom Staatsrecht. Und damit haben wir jetzt wieder den Punkt, wo Hegel eher provoziert, als dass er anschlussfähig ist für sozusagen die Radikaleren unter den Hegelianern, nämlich das Problem des Staates. Einerseits zollt Marx der hegelschen Rechtsphilosophie Anerkennung. Ich zitiere: Die Kritik der deutschen Rechts- und Staatsphilosophie habe durch Hegel ihre konsequenteste und reichste Fassung erhalten. Sie sei beides, sowohl die kritische Analyse des modernen Staates und der mit ihm zusammenhängenden Wirklichkeit, als auch die entschiedene Verneinung der ganzen bisherigen Weise des deutschen politischen und rechtlichen Bewusstseins. Dessen, jetzt kommt die kritische Wendung, dessen vornehmster, universellster, zur Wissenschaft erhobener Ausdruck allerdings eben die spekulative Rechtsphilosophie selber sei, also Ausdruck dieses bisherigen deutschen politischen und rechtlichen Bewusstseins. Also einerseits die beste kritische Analyse, die wir haben, sagt Marx, andererseits aber auch der zur Wissenschaft erhobene Ausdruck eben der traditionellen Weise des deutschen politischen und rechtlichen Bewusstseins. Auch Hegels Rechtsphilosophie behandele den politischen Staat viel zu abgehoben von den Mängeln der bürgerlichen Gesellschaft, wiewohl Hegel diese Mängel ja gesehen und benannt habe. Hegels Rechtsphilosophie drücke nicht mehr als die Unvollendung des modernen Staates aus. Und für diese Probleme, die Hegel selbst aber eben nur als bloßer Theoretiker gesehen habe, gäbe es eine Lösung, aber eben eine Lösung, die über diese bloße Diagnose einer Unvollendung, also einer Mangelhaftigkeit des modernen Staates hinausgeht und die auch mit dem weiteren Verharren in der bloßen Theoriearbeit Schluss macht. Die Lösung lautet die Praxis. Deutschland müsse zu einer Revolution gelangen, und zwar gerade in Sachen Staat. Die nötigen Vorstufen, die es theoretisch erreicht habe, habe es praktisch eben gerade nicht erreicht. Eine radikale Revolution, so Marx, kann nur die Revolution radikaler Bedürfnisse sein. Das sei ein gewisses deutsches Problem. Es fehle hier an radikalen Bedürfnissen. eben wegen jenes typisch deutschen Mangels der politischen Gegenwart. Nicht die radikale Revolution ist utopischer Traum für Deutschland, konstatiert Marx sozusagen mit Bedauern und gleichzeitig als Aufforderung, man solle jetzt endlich radikale Bedürfnisse entwickeln oder sie erkennen oder wie auch immer. Nicht die radikale Revolution ist utopischer Traum für Deutschland, nicht die allgemeine menschliche Emanzipation, sondern vielmehr die teilweise, die nur politische Revolution, welche die Pfeiler des Hauses stehen lässt. Zitat Ende. Das ist jetzt bedauernd gemeint. Das ist also Kritik Marxens an seinen deutschen politischen Zeitgenossen, die sich sozusagen weigern, in die Geschichte einzusteigen. Mit diesem erneuten Bild, den Pfeilern des Hauses, die stehen bleiben, weswegen es immer nur politische Revolutionen sind, die in Deutschland gemacht werden und nicht radikale Revolutionen, mit diesen Pfeilern des Hauses ist nicht zuletzt das Recht gemeint. Und zwar das Staatsrecht, wie auch und vor allem das Recht des privaten Eigentums, in dem Marx bekanntlich das Hauptproblem der modernen Gesellschaften sieht. Das Geheimnis der Plusmacherei auf dem Markt, wie er das nennt, das Geheimnis des Kapitalismus ist für ihn, dass das Vertragsrecht eine Gleichheit suggeriert, die angeblich die Gleichheit aller sei, die in Wirklichkeit aber die Gleichheit der Warenbesitzer ist. Denn de facto können nur die, die etwas haben, Verträge schließen, durch Verträge etwas in Verkehr bringen, mittels Verträge Gewinn machen und so weiter. Und diese, die Warenbesitzer, bringt allein der Eigennutz zusammen. Die Proletarier aber werden durch den Kapitalismus, in dem das Eigentum an Produktionsmitteln in den Händen weniger liegt, durch die radikale Abhängigkeit ihrer Existenzbedingungen vom Kapital ausgebeutet. Sie werden, so Marx, in einen Widerspruch mit den bestehenden Verhältnissen gebracht. Widerspruch mit den bestehenden Verhältnissen und eben nicht nur mit bestimmten sozusagen politischen Details. Das ist der Punkt, auf den Marx abhebt, wenn er von radikal spricht, im Gegensatz zu bloßen politischen Revolutionen. Also es geht sozusagen ums Ganze der bestehenden Verhältnisse, einschließlich der etablierten, tradierten Rechtsstrukturen, die es eben nicht nur anders zu fassen oder dergleichen gilt, durch ein irgendwie bessere Gewaltenteilung oder so, sondern die es sozusagen mit Stumpf und Stiel auszuzupfen, mal mindestens, also ich will es nicht ausrotten, mit Stumpf und Stiel rauszureißen und zu verändern gilt. Die Proletarier werden in einen Widerspruch mit dem bestehenden Verhältnis gebracht. Damit befinden sie sich, wie Marx und Engels in der deutschen Ideologie schreiben, und jetzt betone ich das Zitat möglichst deutlich, sie befinden sich im direkten Gegensatz zu der Form, in der die Individuen der Gesellschaft sich bisher einen Gesamtausdruck gaben, zum Staat, und müssen den Staat stürzen, um ihre Persönlichkeit durchzusetzen. Hier haben wir wieder diesen Punkt. Marx zielt, wie Hegel, auf die Frage der Form überhaupt, was Recht und Staat angeht, nicht auf die Frage, wie man jetzt inhaltlich ein Gemeinwesen mittels dieses Instruments Recht ausgestaltet. Wo Hegel die Form allerdings als eine, die sozusagen immer nur durch die Frage der Freiheit vorangetrieben werden kann, betrachtet, sieht Marx sie als eine, die als Form insgesamt gestürzt werden muss. In seiner Kritik der politischen Ökonomie geht Marx auf das Recht nicht wirklich sehr ausführlich ein. Sie haben es auch eben am Zitat gemerkt, er sagt Staat. Er betrachtet das Recht als Funktionsstück der modernen Staats- und Ausbeutungsverhältnisse und insofern einfach als Teil des Staates. Somit ist das Recht auch in allem falsch, sofern es Teil des falschen Staates ist oder des sozusagen des in seiner Form verkehrten etwas namens Staat ist. Marx betrachtet das Recht also als Funktionsstück moderner Staats- und Ausbeutungsverhältnisse und insofern als ein historisch zu überwindendes Element einer Vergesellschaftungsform, in der der Markt dominiert. Zur Frage der Rolle des Rechts, einer etwaigen Rolle des Rechts im Rahmen der von Marx und Engels geforderten und vorhergesagten sozialen Revolution oder gar zur Frage, welche Rolle die Rechtsform wohl in einer nachrevolutionären Gesellschaft, in einer Welt ohne Klassengegensätze zu spielen hätte, geben allerdings Marx und Engels selbst wenig Auskünfte und auch in der geschichtsmaterialistischen Tradition danach ist das eine sehr dünne Zone. Also es gibt, muss man sagen, bis zum Ende der realsozialistischen Staaten eigentlich nicht wirklich so etwas wie eine marxistische Rechtstheorie. Es gibt die so ein bisschen, aber es sind vereinzelte Bemühungen. Im Grunde ist es immer verklammert mit dem Staat gedacht und je nachdem, wie die historische Wertung des Staates im Ganzen aussieht, wird das Recht entsprechend mitgewertet. Und der Idee nach muss man sagen, wenn eine Welt ohne Klassengegensätze eine Welt ohne Staat sein soll, dann muss sie auf der Linie der Überlegungen von Marx und Engels auch eine Welt ohne Recht sein. Jedenfalls ohne Recht des uns vertrauten Typs Vertragsrecht, Privateigentum. Strafrecht wäre wahrscheinlich nochmal ein besonderes Kapitel. Aber in Weitem können wir sagen, die Staatskritik ist mit Rechtskritik zunächst einmal identisch, auch wenn das nicht sehr elaboriert zu Ende gedacht ist bei diesen Theoretikern. Vielleicht könnte man sagen, ist es durchaus konsequent, dass das Recht hier so eine untergeordnete Rolle spielt, denn halten wir fest, in welche Richtung die Kritik an Hegels Rechtsdenken geht, die Marx und Engels äußern. Also auch gerade Marx jetzt hier in dieser Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Es ist deutlich, dass es ihnen um die Form Recht geht, die schon Hegel tief in die Sittlichkeit und in die Wirklichkeit der Verhältnisse der Bürger untereinander eingebettet hatte und die nun gleichsam in einer Wirklichkeit aufgeht, innerhalb derer das Recht ja nur mehr eine Art irreführende Kulisse ist. Ein Oberflächenphänomen. Ein Feld, in dem scheinbare Gleichheit signalisiert, ausgeflaggt, kommuniziert und auch reinstitutionalisiert wird durch die Gerichte. Also ein Phänomen, das letztlich die wahren Ausbeutungs- und Machtverhältnisse verschleiert und verstellt. Recht ist nicht Ausdruck eines Willens und einer politischen Hoffnung des Volkes, sondern nur noch Ausdruck einer historisch verzerrten Wirklichkeit. Weit über Rousseaus Kulturkritik hinaus, Sie erinnern sich, bei Rousseau hatten wir auch schon, also in der kritischen Himmelsrichtung, in die Rousseau blickt, zurück in die Geschichte, Entstehung des Rechts. Rousseau hatte das Recht auch so grundsätzlich kritisiert. Weit über Rousseaus Kulturkritik hinaus, könnte man sagen, erscheint das Recht bei Marx und Engels aber hier als verdächtig und es erscheint als etwas, das seiner Form nach überwunden werden muss, so wie auch der Staat seiner Form nach überwunden werden muss. Also wir haben kein konstruktives Angebot à la Rousseau, der ja im Contrat social auch eine sozusagen vielleicht nicht ganz ohne Schwermut mögliche, aber doch immerhin unter Freiheitsperspektiven attraktive neue Funktion des Rechts vorsieht im Zeichen der Volkssouveränität. Stellen wir zum Abschluss für heute die Frage, gehen wir damit etwas auf Abstand, wie wir denn eigentlich die Hegelsche und die hier angerissene nachhegelsche Rechtsphilosophie in jenes Raster von Vernunftrecht einerseits und Positivierung des anderen, des Rechts andererseits hineindenken können. Wo lässt sich Hegel auf dieser Landkarte, mit der wir da ja so als Folie arbeiten, wohl positionieren? Unverkennbar ist mit Hegel ja das Recht in eine Geschichtsphilosophie und in eine radikal politische Philosophie hinübergeglitten, von der her sich nicht nur Rechtsfragen als politische Fragen stellen, das war ja schon in der Epoche der Staatsräson so gewesen, sondern innerhalb derer sich Rechtsfragen nun unmittelbar mit der eigendynamischen Verwirklichungsfrage und damit mit diesem Hinausrichtung Zukunft oder mit dem Weiterrichtung Zukunft verbinden. Und aus Hegels Perspektive kann man sagen, die Rechtsfragen überkreuzen sich permanent mit jener Aufgabe der Verwirklichung und mit der Frage des noch Ausstehens, der noch unmöglichen Verwirklichung von Freiheit im Recht. Damit wird das Recht sozusagen von innen her in eine permanente Unruhe versetzt. Eine Unruhe, die nicht nur sozusagen das Recht in Bewegung hält, sondern das Recht zur Rechtsänderung treibt. Man könnte also sagen, mit Hegel verwandelt sich das Projekt der Verfassung als Zustand, als guter Zustand, als Ordnung, als Rahmen etc. in das Projekt einer Verfassung als Prozess. Als Prozess, der nicht wirklich stillzustellen ist, der auch nicht stillgestellt werden darf. Und man könnte vielleicht sogar sagen, in das Projekt eines Rechtssystems als permanentes Werden. Und zwar nicht nur in ihren Inhalten, sondern auch in der Form. Ob dieses Werden dann so weit geht, dass das Recht sich selbst aufhebt in der Revolution, das wäre das Marx'sche Modell, das sei dahingestellt. Also nach Hegels, aus Hegels Perspektive wird da nicht explizit darauf hingedeutet. Aber es ist klar, dass es sozusagen keine vernünftige Selbstberuhigung im Recht geben kann, sondern die Geschichte immer weitergehen muss. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an das zentrale Konzept der Verwirklichung der Freiheit, das Hegel selbst noch nicht explizit gegen den bestehenden Staat ins Feld führt, mit dem die Junghegelianer aber dann in der kurz skizzierten Weise ernst machen. Verwirklichung von Freiheit, auch wenn die Rechtsform immer etwas noch nicht Verwirklichtes ausstehen lässt. Das läuft weniger hinaus auf die Vernunft des Rechts, also unseren vernunftrechtlichen Grundanker, könnte man sagen. Das läuft vielleicht eher hinaus auf die Vernunft einer permanenten Setzung von Recht. In der Tat kann man Hegel zwar in diesem politisch aufgeladenen Sinne als Vernunftphilosophen bezeichnen, jedenfalls ist die historische Dynamik des Geistes, der Fortschritt der Freiheit, getragen und vermittelt durch die Vernunft, da besteht gar kein Zweifel. Hegels Rechtsmodell in diesem Zusammenhang ist dennoch eher eines der Kontingenz des Rechts, also der jedenfalls teilweise stets notwendigen Bindung der Rechtsform an die Jeweiligkeit historischer Umstände und damit auch an die sozusagen Zufälligkeit, an die Vorläufigkeit, an das, was eben nicht vernünftig ist, sondern faktisch so ist, wie es ist. Damit, Sie merken wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, kommt bei Hegel die Positivität ins Spiel. In einem ganz anderen Sinne als Kant, der, Sie erinnern sich, die Setzung, das Gesetztwordensein als abstraktes Kriterium der reinen Form Recht herausgestellt hat. Wenn das Recht gesetzt ist, dann müssen wir uns aus Vernunftgründen zumindest rechtsgemäß verhalten. Also wir müssen, wir haben auch dann nicht nochmal ein Überprüfungsrecht, dass wir selber nochmal überlegen dürfen, ob wir das jetzt wirklich vernünftig finden und dergleichen. Also das Gesetztsein ist in diesem Sinne als abstraktes Kriterium entscheidend zur sozusagen formalen Definition der Rechtsform. In einem ganz anderen Sinne aber betont Hegel nun nicht die abstrakte Setzungsqualität oder die formale, sondern er betont die konkrete, die inhaltliche Setzungsabhängigkeit des Rechts. Nicht die Positivität als Formbestandteil, sondern die Positivität als konkrete Zufälligkeit der Rechtsinhalte, könnte man auch sagen, tritt dem Vernunftanspruch, den der Rechtsphilosoph freilich immer auch mitbringt, entgegen in der Rechtsform. Und um das noch ein Stück deutlicher zu machen, dass Hegel in der Tat dieses Moment der Bindung, also das Defizit der Rechtsform, das darin liegt, dass es eben im Konkreten immer auch positiv eben nur das ist, was es ist. Um das noch deutlich herauszustreichen, nochmal ein Zitat aus den Grundlinien. Es gibt zweierlei Arten von Gesetzen, schreibt Hegel da. Gesetze der Natur und Gesetze des Rechts. Die Gesetze der Natur sind schlechthin und gelten so, wie sie sind. Die Rechtsgesetze sind Gesetztes, vom Menschen herkommendes. Mit diesem kann notwendig die innere Stimme in Kollision treten oder sich ihm anschließen. Hier also ist ein Widerstreit dessen möglich, was ist und dessen, was sein soll. Gerade aber in diesen Gegensätzen des an und für sich seienden Rechts und dessen, was die Willkür als Recht geltend macht, liegt das Bedürfnis, gründlich das Rechte erkennen und zu lernen. Das zu erkennen und zu lernen. Seine Vernunft muss dem Menschen im Rechte entgegenkommen. Er muss also die Vernünftigkeit des Rechts betrachten, und dies ist die Sache unserer Wissenschaft, im Gegensatz zur positiven Jurisprudenz, die es oft nur mit Widersprüchen zu tun hat. Da sehen Sie, wie das ganze Problem sozusagen der Bindung an Positivität bei Hegel ganz deutlich formuliert wird. Nicht unbedingt als etwas, womit das Recht sich als gänzlich unvernünftig disqualifiziert, aber ebenso, dass im Recht permanent diese Spannung die eigentliche Aufgabe ist, wie steht die Positivität, einschließlich der positiven Jurisprudenz, also der bloßen Juristen, sagen wir mal, zu dem, was unter philosophischen, unter Vernunftgesichtspunkten, unter Freiheitsgesichtspunkten eigentlich hier dem Recht abverlangt werden müsste. Sie merken, hier ist ausführlich von Positivität des Rechts die Rede. Geschichtsmacht aber, nicht Vernunft als solche, macht das Recht zu Recht. Und eben diesem Faktum sich zu stellen, ist die Aufgabe einer das bestehende Recht in seiner Wirklichkeit und auch in seinen Grenzen kritisch durchdenkenden Vernunft. Man kann zwar hoffen, dass das Recht so vernünftig wie möglich ist, und man kann es auch von ihm fordern, aber auch das unvernünftige Recht ist Recht. Es gibt überhaupt nur das unvernünftige Recht, und die Philosophie sollte ihren idealistischen Vernunftanspruch gänzlich einpacken und zur Tat schreiten. So haben Marx und Engels dann später diesen Gedanken noch einmal radikalisiert. Vom Standpunkt eines Materialismus, in dem nur die ökonomischen Machtverhältnisse zählen, gibt es also keinerlei Verbindung mehr von Recht und Vernunft. Die Freiheit hat sich sozusagen vom Recht gar nichts mehr zu erhoffen. Sondern es gibt dann nur noch das positive Recht. Bei Hegel ist das noch in einer gewissen Spannung. Also andererseits können wir Hegel jetzt nicht als einen vollkommen, ich sag mal, vernunftrechtsfernen Denker betrachten, aber er setzt die Akzente relativ deutlich in die eine Richtung. Worauf es mir für heute ankommt, ist die bei Hegel jedenfalls erkennbare Überlagerung der Frage nach der Vernunft der Rechtsform durch diese neue, nüchterne Gewissheit einer bloßen Gemachtheit, einer technischen, und zwar vernunftlos technischen Gesetztheit des Rechts, oder nicht vernunftlos, aber in vielem vernunftwidrigen technischen Gesetztheit des Rechts, so wie es als historische Realität einfach nur zu haben ist. Dieser bei Hegel klar aufgebrochene Sinn dafür, dass im Verhältnis von Vernunft und Positivität die Positivität das Entscheidende ist und die Vernünftigkeit des Rechts vielleicht eine historisch relative oder sogar eine unentscheidbare Frage bleibt, dieser klar aufkommende Sinn bei Hegel ist einerseits etwas Neues. Ich habe jetzt auch die spezifische Differenz zu Kant immer versucht, sehr deutlich zu machen. Andererseits, und jetzt können wir noch einmal große Schlaufe zurücklegen hin zu den Autoren, die wir vorher schon diskutiert haben. Andererseits muss man natürlich sagen, diese Version von Positivität, also nicht die formale Setzungspositivität einer reinen Vernunft, sondern diese historische Bindung, diese Bindung an an das Machbare, an die Realitäten der gegebenen Verhältnisse, auch diese bahnt sich natürlich durchaus an in den Rechtstheorien, die wir schon untersucht haben. Auch das frühere Vernunftrecht hatte so gesehen Spuren dieser Positivierungsaspekte immer schon mit im Blick. Denken Sie etwa an Buddha und Hobbes. Der Leviathan wurde von den Bürgern geschaffen. Er könnte auch nicht sein. Das war ein Teil des Hobbeschen Pathos. Er könnte auch nicht sein oder er hätte auch nicht sein können. Das Chaos ist möglich. Schon in diesem Gedanken steckt ja eine gewisse Anerkennung der Positivität der Rechtsform. Auch wenn das Recht im Kontext der Staatsräson zweifellos ganz eindeutig eben die Raison unterstützt. Also den Vernunftmechanismus der Regierung, dem es die richtige Form gibt. Bei Rousseau wiederum wird dieser Positivierungsaspekt deutlich weitergetrieben. Und die Nähe gerade der marxischen Überlegungen zu Rousseau war ja auch gut rauszuhören. Bei Rousseau erscheint ja das Recht bereits als Gewordenes und auch als Schlechtes. Als eine zwar intelligente, aber doch eben unvernünftige, listige, trickreiche Errungenschaft der Menschheit, die gerade bezogen auf die ökonomischen Fragen, die dranhängen, eigentlich fast den Charakter eines betrügerischen Instruments hat. Es sei denn, dass im Recht sich der Wille des Volkes ausspricht und endlich der Wille des Volkes zum Gesetz erhoben wird. Das wäre jetzt wiederum die rousseauische Wendung, auf die Marx nachher radikal verzichtet. Selbst unter den Bedingungen der Volkssouveränität muss der Sinn für das Gesetz sein und für die Änderbarkeit von Recht damit nicht vollständig erlöschen. Auch das hatten wir gesehen. Babeuf, Sie erinnern sich, hatte zwar optiert, das Revolutionsrecht solle ewig sein. Also einmal gesetzt, nicht mehr zu verändern, selbst nicht durch die Revolutionäre selbst. Aber die Revolutionsrechtsgeschichte hat einen anderen Weg gewählt. Artikel 28 der französischen Revolutionsverfassung von 1793 schreibt das Gegenteil dieser Babeufschen Perspektive ausdrücklich fest. Es steht da nämlich, dem Volke steht das Recht zu, seine Verfassung zu revidieren, zu verbessern und zu verändern. Ein Geschlecht kann die kommenden Generationen nicht an seine Gesetze binden. Eigentlich ist das nur logisch, dass gerade die Revolution es nicht geschafft hat, mit einem Ewigkeitspostulat bezogen auf das Recht daherzukommen. Denn was ist die französische Revolution insbesondere gewesen, wenn nicht ein grandioser Beweis und ein historisches Signal in Richtung Veränderbarkeit, sogar von uraltem Recht? Revolutionsrecht hat sozusagen per se ein Problem, sich selbst als ewiges Recht zu präsentieren und zu installieren. Denn ist nicht gerade diese Geste, die es vollführt, also die Abschaffung und Neustiftung von Recht, gleichsam die Verkörperung von der Positivität von Recht par excellence? Dieses Maß sozusagen an Setzungsfreudigkeit und auch brutaler Setzung, also dass Entscheidungen nicht unbedingt im Namen der Vernunft neue Rechtsregeln zu setzen, sondern möglicherweise einfach im Namen der Bedürfnisse, des Willens einer Partei in einem, in einem Bürgerkrieg oder essentiellen Konflikt zwischen Klassen. Ist Hegels Theorie also eine vernunftrechtliche Theorie? Zweifellos ist Hegel ein Vernunftphilosoph. Eben einer, der bewusst mit einem Prozessbegriff arbeitet, nämlich demjenigen des in der Verwirklichung zutage tretenden Geistes, der aber eine sozusagen vernunftgetränkte Größe ist. Vergleichen wir aber Hegel mit Kant, so tritt der Unterschied, was das Recht angeht, deutlich zutage. Bei Kant ist das Recht selbst als Vernunft bestimmt. Bildet aber so etwas wie ein Vernunftbegriff oder auch nur dieser Geistbegriff tatsächlich das Gravitationszentrum von Hegels historisierter und politisierter Theorie des Rechts? Ich denke, die Antwort lautet nein. Hier hat die Spannung, die durch das Gesetztsein und die Grenzen der Rechtsvernunft, Grenzen gemessen am Anliegen der Freiheit, ins Spiel kommt, letztlich die Oberhand. Also für die Frage des Was ist des Rechts. Hegel ist, was die Theorie des Rechts als Form angeht, eher ein positiver Rechtsdenker oder positivistischer Rechtsdenker, wenn Sie so wollen, als ein Vernunftrechtsphilosoph. Jetzt könnte man fragen, mit Blick auf diese historische Verschiebung, die wir damit in der Bewegung von Kant zu Hegel, ganz grob gesprochen, oder vielleicht auch dann noch verlängert zu Marx beobachten können, worin liegt nun die eigentliche politisch-philosophische Qualität dieser neuen Perspektive, nicht mehr des Rechtsgesetzes als einer Form von politisch-praktischer oder mit Kant reiner politischer Vernunft, sondern diese neue Qualität, die Formrecht, das Rechtsgesetz, als eine Form aus bloßer politischer Setzung zu sehen. Einer möglicherweise vernunftindifferenten politischen Setzung. Oder nur lose an die Vernunft gekoppelten politischen Setzung. Was ist das historisch gesehen, wenn wir diese beiden Einschnitte nehmen, Vernunftrecht, Positivität, entscheidende oder neue an diesem Schritt in die Positivität? Mehrere Antworten wären möglich. Eine lautet, was mit der Positivität des Rechts in die Frage des Staates und der Politik Einzug hält. Das ist eine neue, radikal geschichtsoffene Zeitstruktur und Handlungsstruktur. Es ist eine unvergleichliche Mobilisierung des Rechts möglich, wo man die Rechtsänderung für rechtsmäßig erklärt. Und das ist nichts anderes passiert da ja. Und zwar eine Rechtsänderung, die rechtmäßig ist, ohne dass noch nötig wäre, sicherzustellen oder zu beweisen, dass die Rechtsänderung auch vernünftig ist. Der Fortschritt des Rechts und vielleicht am Ende sogar seine vollständige Überwindung und Verzichtbarkeit, das wäre Marx und Engels Variante, können vom Aspekt der Positivität ausgehend gleichsam einen politisch offenen Projektcharakter erhalten und mit dem Offenlassen der Vernunft Hoffnung einhergehen. Die Vernunftfrage kann man sozusagen historisch vor sich herschieben, als noch Ausstehendes behandeln und trotzdem permanent Recht ändern. So gesehen könnte man sagen, eine der neuen Spielräume, politischen Spielräume, historischen Spielräume, auch vielleicht Reflexionsspielräume, die frei werden durch diese Verlagerung weg von Vernunftkriterium oder dem Vernunftcharakter der Rechtsform hin zum Positivitätscharakter, ist derjenige, dass Änderbarkeit in einem sehr viel weiteren Maße möglich ist. Das nur so als vorläufiger Gedanke.